Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Diesmal habe ich sogar geschafft, ich habe Mehrzahl gesagt. Dennis, danke, dass du mir das übers Wochenende noch so oft erzählt hast, dass es ja Hot Seats and Cold Brews heißt. Endlich habe ich es drin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast, weil wir kennen uns irgendwie schon ewig lange. Wir sind schon mal Rennen gegeneinander gefahren. Und ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Wolfgang Eishold von Evoc. Cool, dass du da bist.
Hi Tobi, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir die Zeit gefunden haben, auch wenn wir unsere Wege sich immer mal wieder gekreuzt haben und jetzt durchaus auch mal am Mikrofon bzw. vor der Kamera.
Ja, mega gut, ey. Wie gesagt, wir kennen uns ja schon ein bisschen und weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben?
Ich behaupte, wir haben uns bei einem ganz spannenden Staffelrennen im Ötztal kennengelernt. Das hieß Peak to Creek. Ich weiß das Jahr nicht mehr ganz genau. Das müsste 2015, 16 sowas gewesen sein.
Sehr gut geraten. Es war 2015.
Ja. Stark.
Sehr stark, sehr stark. Ich musste nämlich nachgucken. Und ich muss gestehen, du sagst, es ist ein ganz spannendes Rennen. Für mich ist es immer noch so ein bisschen als das schlechteste Rennen meiner Karriere im Kopf. Das hat bei mir nicht so funktioniert, ey.
Ich finde den Ansatz einfach super spannend. Also du bist ja auch viele verschiedene Rennen gefahren, du bist Enduro-Rennen gefahren, du bist EWS gefahren. Da steht dieses sportliche Thema und eine gewisse Perfektion und eine gewisse Vorbereitung irgendwie im Vordergrund. Und hier bei diesem Rennen im Ötztal war ja die Idee, dass so ganz viele verschiedene Sportarten zusammenkommen. Und das Spannende dabei war ja, dass man zum Schluss auf der Ötztaler Ache mit einem Raft bis zum Inn runtergefahren ist. Und diese Kombination, die Länge des Rennens, wie viele unvorhersehbare Sachen da passieren konnten, das fand ich super interessant. Und ja, es war schon auch für uns als, sag ich mal, Abfahrtsliebende, war es dann schon auch schwierig, diese 15 Kilometer im Tal auf Schotterwegen dann noch bis ins Ziel zu pedalieren gegen irgendwelche Cross-Country-Piloten. Aber an sich, der Vibe und die Veranstaltung an sich fand ich schon auch gut.
Ja, mega. Also es war wirklich, man hat auch mal so ein bisschen in andere Sportarten reingucken können. Ne? Ich glaube, es hat angefangen mit irgendeinem Tourenskier, dann Abfahrtski, dann wir Mountainbiker, dann ging es rüber ins Trailrunning, dann ins Klettern, dann
Aufs Rennrad,
genau, dann Kanu, Wildwasserkanu oder genau. Kajak, ne? Und ja, dann alle gemeinsam ins Boot und dann bis ins Ziel. Also es war mega cool, vor allem hat extrem viele lustige Leute kennengelernt, aber ich bin echt so eingegangen auf diesen 15.
Also ich kann mich auch dran erinnern, dass du dann irgendwie abends da weggefahren bist und nicht ganz so gute Laune hattest. Ich glaube, du bist zum Gardasee weitergefahren oder sowas. Da hatten wir irgendwie noch ein paar Bier und da, also ich kann mich dran erinnern an diesen Abend und wie erschöpft alle waren. Und trotzdem ist es eine bleibende Erinnerung. Das ist doch was Schönes.
Definitiv. Na, das war mega cool. Du hast ungefähr so mit 16 angefangen, Rad zu fahren, oder?
Genau. Also irgendwie, das ist eine ganz lange Geschichte, wie ich meinen Weg in das Racing gefunden habe. Und eigentlich, wenn man mal ganz tief reingeht, hat es was mit meiner Schullaufbahn zu tun.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich wollte mit 15 irgendwann die Schule abbrechen. Und dann hat meine Mama damals zu mir gesagt, so, Kollege, du weißt gar nicht, was es bedeutet, richtig zu arbeiten. Such dir mal ein Praktikum. Die ganzen Sommerferien, also 6 Wochen lang. Und wenn du danach immer noch der Meinung bist, du möchtest die Schule abbrechen, dann sag Bescheid. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, das ist mein Weg in die Freiheit und habe mir einen Praktikumsplatz gesucht und der war damals bei Nikolai, einer kleinen Brand, einer schönen Schmiede aus Norddeutschland. Mhm. Und dort habe ich dann den Vince Steue kennengelernt, den Falco Mille und die haben mich dann da aufgenommen. Aber als 15-jähriger Schüler kann man ja nicht viel. So, also ich konnte handwerklich noch nicht viel, ich konnte betriebswirtschaftlich noch nicht viel. Ich konnte kein Grafikprogramm bedienen, also habe ich halt Hilfsarbeiten gemacht, alles Mögliche. Ich habe natürlich viel aufgeräumt. Ich habe dann auch natürlich Schaltaugen entgratet. Ich habe dann auch schon gelernt, wie man so mit einer konventionellen Drehmaschine umgeht und so weiter und so fort. Und habe mich da so eingebracht, wie ich das als Schüler konnte. Und das Spannende war, da war ein Rennen, ein Downhill-Rennen in Tabaz. Und ich habe den Kalle damals so lang bearbeitet, bis er gesagt hat, komm, ich leih dir so ein Fahrrad und dann darfst du da mitfahren. Das war 2006. Und das habe ich dann gemacht und das hat mir erstens Spaß gemacht und zweitens war ich da auch gar nicht so schlecht unterwegs. Und dann bin ich natürlich heimgekommen und habe gesagt, also Mama, ich habe einen Plan. Ich möchte erstens die Schule schmeißen und zweitens Profisportler werden.
Also es ist super für dich aufgegangen, ja? Also
Genau, so, und sie hat da ganz gut reagiert und hat gesagt, naja, Kollege, wir machen einen Deal. Wenn du das mit der Schule auf die Kette bringst, dann gehen wir Rennen fahren. Eine ganze Saison lang, 2007. Und so bin ich dann irgendwie 2007 den AXS Cup gefahren und habe so dann da irgendwie meinen Weg da reingefunden und plötzlich ging das auch mit der Schule ganz gut so, weil ich ja wusste, wenn es in der Schule läuft, dann darf ich Rennen fahren. Und das war so mein Motivator, war dann halt so geil, in 6 Wochen ist Winterberg. Also Arschbacken zusammenkneifen, irgendwie die Schulbank drücken, dann geht's weiter. Und so habe ich mich quasi von Rennen zu Rennen durchs Schuljahr gehievt.
Wie gut warst du damals in der Schule?
Tendenziell schlecht,
Okay.
weil ich einfach, ich habe das System nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, wie man diese Themen angehen muss, wann man wirklich präsent sein muss und wann nicht. Und es hat mich einfach auch größtenteils nicht abgeholt. Und deswegen war ich da einfach nicht gut. Und als ich aber plötzlich eine Motivation hatte, wofür ich das mache, was mein Ziel ist, habe ich das dann schon auch irgendwie alles ganz gut hingekriegt mit der Kurvendiskussion und mit der Anomalie des Wassers in Physik und mit den Radikalen in Chemie und mit den Vokabeln in Englisch und was da alles dazu gehört.
Ja, das ist krass, ne? Wenn du so einen Bereich gefunden hast, wo du dich halt dann irgendwie so wohlfühlst oder wo du merkst, ach guck mal, hier kann ich was oder hier mache ich was für etwas, wo ich denke, dass das am Ende was bringt. Auf einmal schlägt sich das so auch auf die Schule nieder, ne? Das war bei mir tatsächlich genauso.
Absolut. Also das ist, ich bin der Meinung, dass dieses Thema Motivation ein großes ist. Das ist etwas, was uns in der Marketingwelt ja auch viel beschäftigt. So, was ist die Motivation von einem Kunden, ein Produkt zu kaufen? Was ist die Motivation, einen Podcast zu hören? Was ist die Motivation, warum Leute aufs Fahrrad steigen? Bei 30 Grad, bei 0 Grad, bei Dauerregen, aufs Rennrad, aufs Mountainbike. Die einen sagen, fürs Mountainbike fahren muss man total mutig sein und das ist gefährlich und ich habe Kopfkino, wenn ich in irgendwelche Wurzeln reinfahre. Die anderen sagen, Mensch, 100 Kilometer oder noch länger auf dem Rennrad zu fahren, das bringt mich um und so weiter. Und am Ende ist es eine Frage ist es eine Frage der Motivation.
Ja, das ist echt so krass. Und ich meine, mittlerweile ist es halt so, es gibt halt super viele, ja, so, wie sagt man, so Programme, wo man Kinder halt irgendwie in den Sport bekommt. Ne? Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das bei dir damals schon so war. Also bei mir war es nicht so. Ich meine, ich wollte nicht Fußball spielen und damit war es in Deutschland dann auch schon irgendwie vorbei mit so Vereinen. Und ich bin dann echt froh, dass ich in dieses Radfahren reingerutscht bin. Weil da hat sich echt mein Leben nochmal so komplett geändert. Und ich finde es cool, dass es mittlerweile so viele Vereine gibt und so viele, ja, Programme, Kinder wirklich rauszugeben in den Sport und in diesen Teamsport vor allen Dingen.
Super spannender Punkt. Hat sich aus meiner Sicht auch, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren stark verändert.
Ja.
Ich kann mich erinnern, als ich irgendwie so ein Teenie war oder so, bin ich alleine in den Wald gegangen mit meinem Spaten, habe da irgendwie einen Erdhügel aufgeschüttet, bin da so lange drüber gesprungen, bis mein Hinterrad zerknickt war und dann bin ich wieder heimgegangen. So, und das war ein erfolgreicher Nachmittag.
Ja.
Und jetzt gibt's Communities, wo Trails gebaut werden, wo es auch zelebriert wird, nicht nur zu fahren und diesen Individualsport auszuleben, sondern eben auch Trails miteinander zu bauen, irgendwie auch, weiß ich
Ja.
nicht, irgendwie ein gewisses Vereinsleben da reinzubringen. Das ist ja auch ja, mein Kumpel Taxi auch immer predigt, der sagt, geht nicht nur fahren, sondern pflegt auch mal die Trails, weil klar, jeder will fahren, aber wir müssen auch Trails pflegen. Und Trails pflegen kann auch richtig Spaß machen und macht auch in der Gruppe gemeinsam Spaß. Und man hat auch so ein Erfolgserlebnis. Und ja, deswegen ist es unfassbar spannend, was da gerade passiert an allen Ecken in Deutschland.
Das macht halt einfach so von einem Individualsport auf einmal so, geht es zum Teamsport, ne? Weil wenn du nicht als Team irgendwie an so einer Strecke arbeitest, dann hast du halt einfach nichts zu fahren. Klar, dann hast du irgendwie deinen eigenen Hügel, den du dir in den Wald schaufeln kannst, aber alleine wirst du jetzt irgendwie so ein Streckennetz, wie wir jetzt hier zum Beispiel haben, nicht hinschaufeln. Und von daher finde ich das total spannend, dass man es halt irgendwie dadurch schafft, wirklich so die Leute, die zwar einzeln die Strecke runterfahren, aber trotzdem irgendwie so, wie so zu verbinden als Team und dass man halt nur als Team das schafft, halt alles so zu bauen. Finde ich mega cool.
Ich habe da immer einen ganz schönen Vergleich. Also wenn man mal ins Surfen schaut oder wenn man auch mal so ein bisschen in den Wintersport schaut. Das Schöne ist, einen Trail kannst du teilen. Du kannst einen Trail teilen, weil den können wir zu fünft fahren mit fünfmal unterschiedlichem Speed. Jemand springt weiter, jemand springt kürzer, jemand geht tiefer in die Kurve und so weiter und so fort. Beim Surfen, die Welle gehört einem. Und der erste Run im Powder gehört auch einem. Und das ist ein unfassbar schöner und sozialer Aspekt am Mountainbike-Fahren, dass man mit unterschiedlichen Leistungsleveln Spaß haben kann, sowohl beim Bauen als auch beim Fahren. Und das ist etwas, dieses Momentum unterschätzen wir als Branche, das unterschätzen wir als Sportart generell, dass man einen Trail mit jemandem, mit einem Weltmeister, der fährt da tausendmal schneller runter als ich, aber wir kommen beide unten grinsend an. Und das ist super.
Ja, voll. Und ich meine, das ist natürlich jetzt nicht nur auf dem Mountainbike-Bereich, sondern grundsätzlich aufs Radfahren. Ich meine, auch beim Rennradfahren ist es erstens lustiger und zweitens deutlich effizienter. Du bist mit mehreren Leuten unterwegs, kannst dich unterhalten, kannst Winterschatten fahren und hast dann einfach eine schöne Experience. Und von daher, ich glaube, wie du schon sagst, das wird von den meisten Leuten unterschätzt, dass der Sport, den wir machen, dass es eigentlich auch ein Teamsport sein kann.
Voll. Also das ist ganz spannend, die tiefsten und besten Gespräche mit meinen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen habe ich nicht im Meetingraum, sondern meistens auf dem Rennrad, wenn wir mal eine Stunde einfach mal so ein bisschen rausfahren. Und das ist dann etwas sehr Ruhiges und Entspanntes. Und gleichermaßen mein Kumpel Felix, der das Thema Wednesday Worlds entwickelt hat, hat ein Format geschaffen, wo man einfach, sage ich mal, die Sau rauslassen kann. Und das ist aber abgesprochen und dementsprechend ist es nicht assi, weil es nicht ein Dropride wird und irgendwer fühlt sich dann da irgendwie abgehängt, sondern man trifft sich, um genauso gegeneinander in diese 1-zu-1-Situation zu gehen und kann danach darüber lachen. Und da finden sich auch mittlerweile Skifahrer und natürlich Rennradfahrer und Mountainbiker zusammen. Und es ist total spannend zu sehen, wer ist denn dann stark bei so einem Ortsschildsprint? Und da gibt man sich dann auch gegenseitig irgendwie Komplimente. Und gleichermaßen, wenn man aber einfach sagt, so hey, komm, mal eine Mittagspause aufs Fahrrad und miteinander quatschen, ist super.
Ja, mega gut. Ey. Du hast wohl 7 hast du angefangen, Rad zu fahren, wie du hast ja gerade schon gesagt. 2009 warst du ja dann schon im Nationalteam und bist in Australien Weltmeisterschaft gefahren. Da reden wir jetzt sofort drüber. Was mich erst interessieren würde, ist, das ist ja ein relativ schneller Aufstieg und da hast du jetzt ja davor wahrscheinlich nicht nur vor der PlayStation gesessen, sondern ein gewisses Talent für Bewegung und Training hattest du wahrscheinlich schon. Wie hast du so die 16 Jahre davor verbracht?
Das ist ganz spannend. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Intro. Mein Papa ist ein sehr guter Wildwasser-Kajakfahrer und ich habe meine Kindheit an vielen Flüssen verbracht, unter anderem an der Ötztaler Ache im Ötztal. Also diese Wellerbrücke, wo wir ins Raft eingestiegen sind, als wir uns kennengelernt haben,
die kenne ich
aus dem Kajak. Das Mountainbike-Fahren ist später dazu gekommen, aber ich war immer ein sehr aktives und sportliches Kind und habe auch seit Kindesbeinen an immer diese Grenzen gesucht, diese körperlichen. Was kann ich hochheben? Wie schnell kann ich mit dem großen Kajak von meinem Papa fahren, auch wenn ich das Paddel kaum halten konnte? Und als ich dann dieses Blut geleckt hatte vom Rennsport, habe ich auch mit 15, 16 extrem da irgendwie meine Lebensenergie drauf verlagert. Ich glaube, es gibt sicher auch Leute, die dann so das Feiern und Fortgehen ein bisschen für sich entdecken. Und bei mir war das aber ganz anders. Ich wollte dann einfach nur Mountainbike fahren. Und ich habe damals alle Zeitschriften verschlungen. Das war die Zeit, als Greg Minnaar auf Honda gefahren ist und Co. Also das war so, da ist so viel passiert und das hat so viel Kreativität und Lebenslust in mir geweckt, dass ich jede freie Minute auf diesem Fahrrad verbracht habe, auch wenn es geregnet hat und so weiter und so fort. Ich habe sicher nicht dann mit 15 sofort angefangen, gezielt mit Trainingsplan zu trainieren. Das kam dann irgendwie so mit 17, 18 dazu. Aber ich war immer draußen unterwegs und das in sämtlichen Sportarten.
Ja. Als Kind trainiert man halt leider noch ein bisschen besser, ne? Wie jetzt in unserem Alter. Da musst du wirklich gezielt was machen. Früher hat es einfach nur gereicht, draußen zu sein.
Absolut. Und man muss ja auch dazu sagen, also du hast es ja gerade schon so gesagt, so das war ein relativ schneller Aufstieg, dann da irgendwie vom Start des Rennenfahrens, um dann eine WM mitfahren zu dürfen. Da muss man aber jetzt auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, das war eine andere Zeit. So, das ist jetzt, boah, 15 wollte ich gerade sagen, es ist fast 20 Jahre her, da war dieser Sport noch anders. Und da war noch so viel Unvorhergesehenes dabei, da sind so viele technische Defekte passiert, da sind Leute gestürzt, alles Mögliche. Und diese Perfektion, die mittlerweile in dem Downhill-Rennsport herrscht, das ist sagenhaft. Und man muss dazu sagen, Markus Klausmann hat es damals irgendwie vorgelebt, diese Perfektion. Deswegen hat er auch so viele Rennen gewonnen und nationale Meistertitel geholt. Wir haben in Deutschland schon auch einen großen Talentpool. Wir haben rings um Ilmenau, wo Racement sitzt, die ja den IXS Cup machen und damit ein großer Förderer des Downhill-Rennsports sind, haben wir viele, viele, viele talentierte Leute sitzen, humorvolle Leute, der Erik Irmisch, der Tommy Hermann und wie die alle heißen. Ja. Und das ist großartig und es ist gleichermaßen einfach so schwer, diese Perfektion so hoch zu halten und da hinzukommen, wenn man auch einfach mal sich so anschaut, was für ein Quali-Split gab es früher? Also der erste der Qualifikation ist 3 Minuten und 5 Sekunden gefahren, sage ich jetzt einfach mal. Dann war der Qualifikationssplit ungefähr bei 3 Minuten und 35 Sekunden. Das ist jetzt mal geschätzt. Ja. Und mittlerweile ist es so, dass das jetzt halt bei 3 Minuten und 15 ist. Das heißt, diese Fahrer, die sich da qualifizieren, die liegen in 10 Sekunden. 10 Sekunden auf so einer 3 Minuten Downhill-Strecke. Das ist
nicht so viel, ne?
Genau.
Als du dann damals in Australien angekommen bist, warst du ja so das erste Mal wirklich auf der Weltbühne. Was hast du da vorgefunden? Also hattest du dir das damals, als du die Zeitschriften verschlungen hast und ja schon irgendwie die Bilder von den ganzen Leuten gesehen hast, von Greg Minnaar oder sonst irgendwas, hast du dir das so vorgestellt, wie du es dann da vorgefunden hast, oder warst du ein bisschen überrascht?
Du bist natürlich zunächst mal aufgeregt, so wenn du diese Startnummer abholst und du bist dann plötzlich in einem National-Jersey unterwegs und du siehst auf der Startliste plötzlich Namen von Leuten, die einfach auch ein Stück weit deine Heroes sind. Mhm. Man muss auch dazu sagen, das war eine Zeit, da gab es Instagram noch nicht. Da gab es Facebook gerade so. Das hat irgendwie in Europa gerade angefangen.
Da haben wir jedes Jahr gewartet, bis das neue Clay Porter Video rauskam, um unsere
Helden zu sehen. Genau. New World Disorder Times. Ja. Solche Sachen so. Und Earth-Videos und all der Kram. Also das heißt, du warst auf jeden Fall erstmal überfordert. Du bist aber sehr schnell auch an den Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, okay, das ist genauso wie ein IXS Cup, nur alles sehr viel straffer organisiert, sehr viel enger alles. Also du hattest nicht einfach mal so einen Freitag Open Training, wo du von 12 Uhr mittags bis die Sonne untergeht gefühlt, dir alle Körner aus dem Körper fahren kannst, damit du sogar eigentlich in der Quali schon gar keine Power mehr hast, sondern es wird viel präziser gearbeitet. Die Leute überlegen sich, wann sie ins Shuttle steigen, wann sie einen Run fahren. Jetzt in Australien hatte man nicht so das Problem mit Regen oder sowas, aber in Europa ist es ja mittlerweile so, du überlegst dir ganz genau, wenn es in der Nacht geregnet hat, dann fährst du ein spätes Training, damit die Strecke schon ein bisschen abgetrocknet ist. Du würdest aber nicht ein frühes Training fahren, weil da auch zum Beispiel dann die Gruppe B noch fährt und Gruppe A Training ist nochmal ein anderer anderes Thema. Das heißt, diese ganze Bühne muss man erstmal so vom Prozess handeln. Und das war für mich aber schon auch ein Ansporn. Also ich war dann gar nicht so geflasht von diesen Persönlichkeiten, sondern ich wollte mein Bestes geben, weil ich auch irgendwie das als eine Chance gesehen habe. Und natürlich auch da noch hatte ich ja diese Idee vom Profisport. Das muss man ja immer so, wir sind wieder bei Motivation. Das war ja meine Motivation, dass das völlig unrealistisch war. Okay, aber trotzdem war das damals mein Gedanke.
Ich sag mal so, so unrealistisch war es ja nicht. Du hast es ja zumindest zur WM geschafft. Also das heißt, du hast es ja schon mal in eine gewisse Auswahl an Leuten geschafft, die da mitfahren dürfen. Von daher hast du ja schon ein ziemlich hohes Level gehabt.
Ja, also das schon. Und das freut mich auch immer. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, meine wertvollste Startnummer. Und ich weiß auch, welche Nummer es war. Es war die Nummer 38. Und das ist schön, die immer mal wieder so in den Händen zu halten. Und ich habe immer ganz großen Respekt davor, vor allen Racern aus Deutschland und weltweit, die sich immer wieder in dieses Weltcup-Game reinstürzen, auch als Privatiers. Einer meiner besten Freunde, der Timo Pries, macht das immer noch und ist da mit Herzblut dabei. Und davor ziehe ich meinen Hut ganz tief, weil Rennsport etwas, ja, das ist schonungslos. So, da geht's richtig zur Sache. Das sieht in den Medien immer sehr schön aus und natürlich sieht man diese Siege und man sieht den Champagner auf dem Podium, aber man sieht ganz selten diese schweren Situationen, wie das als Privateer ist. Und deswegen ziehe ich da nach wie vor oder immer mehr meinen Hut davor vor Leuten, die sich da immer noch reinstürzen.
Ich habe mir gerade schon ganz kurz über Texi geredet und Texi sagt ja auch immer, er muss gar nicht, also ihm ist es gar nicht wichtig, das Rennen zu gewinnen, sondern er will einfach seine beste Leistung abrufen und wenn er damit gewinnt, ist es perfekt, aber wenn er Zweiter, Dritter, Vierter wird und hat aber das Gefühl, er hat seine beste Leistung abgerufen, ist das auch okay. Hast du das Gefühl, bei der WM hattest du deine beste Leistung, die möglich war und bist du zufrieden im Nachhinein mit dem Rennen?
Ja, für meinen damaligen Wissensstand und für mein damaliges Fitnesslevel, für mein damaliges Setup kann ich absolut sagen, dass ich da das Beste rausgeholt habe. Heutzutage, ich fahre ja immer mal noch ganz gerne Rennen, das sehe ich als Fortbildung. Da möchte ich mich mit Absicht aus der Komfortzone holen, da möchte ich mir selber ein Stück weit wehtun, weil ich dabei lerne, mit Risiken umzugehen, weil ich dabei Schnelligkeit behalte, auch Entscheidungsfreudigkeit. Also wenn du jetzt irgendwie Blind Enduro Races fährst, wie fährst du in die nächste Sektion rein? Fährst du mit vollem Commitment? Fährst du mit 90%? Das sind so Erfahrungswerte und die halten mein Riding Level hoch und das freut mich dann und das macht mir Spaß und gleichermaßen liebe ich es mit meinen Freunden, die alle aus dem Rennsport jetzt irgendwie auch in die Industrie gewandert sind, im Bikepark zu fahren und wir wollen da wirklich auch so an unsere Limits gehen. Also der Nils, der jetzt bei DT Swiss ist, der ist da, glaube ich, jedes Wochenende in Champéry, in Léger, in all diesen guten Locations. Und das merkt man natürlich auch, dass er da jedes Wochenende auf dem Rad sitzt. Und so macht es Spaß, immer an dieser Spitze weiter dran zu bleiben, an der persönlichen Spitze. Und das ist das, was ja Texi sagt. So jetzt ganz richtig seriös Rennsport zu fahren, das wäre es, glaube ich, heute nicht mehr. Ich will mich schon fordern. Ich will mich außerhalb der Komfortzone bewegen. Ich möchte auch was dazulernen. Ich möchte an meine körperlichen und fahrtechnischen Grenzen gehen. Auch an die Grenzen, wo mich der Mut verlässt. Also was passiert, wenn man in Whistler bei Crabapple Hits steht und so ein Kram? Also ja, diese Sachen.
Okay. Aber wenn du sagst, dass du immer wieder was dazulernen möchtest, verändert sich ja auch das Fahren selber und die Sichtweise aufs Mountainbiken. Was würdest du sagen, wie ist dein Mountainbiken heute?
In mir steckt immer noch ein Racer. Immer. Also so, das sagen auch meine Freunde, die mit mir jetzt seit langen Jahren fahren, die sagen, Wolfi, wenn du vorfährst und da ist eine Gerade, du pedalierst einfach. Also ich lasse das dann nicht rollen, so, sondern ich fahre halt und ich will das auch. Und Ich habe mittlerweile, ich kann gut blind fahren, weil ich irgendwie ein Gespür für Gelände habe. Wie steil ist es gerade? Wo könnte jetzt der Trail hin abbiegen und so weiter? Und das macht mir unfassbar viel Spaß. Ich glaube, dass ich ein ganz guter Allrounder bin. So, ich kann technisches Terrain gut fahren. Ich kann alpine, steinige Trails ziemlich zügig fahren. Ich kann auch ganz okay springen. Aber eine Fast Series, das ist etwas, das kann ich mir nicht mal vorstellen. Und das geht nicht in meinen Kopf, weil einfach diese Dimensionen so groß sind. Und ich bin schon mal schnell gefahren auf dem Fahrrad. Ich bin auch schon mal einen großen Sprung gefahren. Aber die Frage, wie ich mit 70, 75 km/h auf einen Absprung fahre, das kann ich mir im Kopf nicht vorstellen. Was ich übrigens sehr schade finde, weil immer wenn man sagt, man fährt Mountainbike, dann ist so die Frage, ja, fährst du Rampage oder
Ja,
Fast
genau.
Series? Was so?
Das ist so das, was man irgendwie im Fernsehen kennt halt, ne? Das ist aber auch ja irgendwie schon schade, dass man nur das kennt und nicht Downhill-Weltcup oder sonst irgendwas. Aber wie ist das denn? Du fährst jetzt mit deinen Freunden irgendwie los und es kommt das nächste, es kommt Ortsschild München. Wie sehr zuckt's in dir, da loszusprinten?
Ach, schon auch immer. Also ich glaube, ich bin jemand, der dann da, wenn wir so auf dem Rennrad sitzen, da, bevor man lossprintet, positioniert man sich ja in so einem Feld. Und man guckt, wer schaltet wann und steht jemand schon auf oder dreht sich jemand schon um und guckt, fährt schon jemand mit Körperkontakt, also spürst du schon mal eine Schulter an deiner und so weiter. Und es macht natürlich Spaß und jetzt gibt es sicher ganz viele Leute, die sagen, oh Gott, was seid ihr für ein Testosteronhaufen? Das stimmt sicher auch, aber es macht natürlich schon Spaß, weil wir gerade im Rennradsport in so einer Welt unterwegs sind, da geht es nur um Wattwerte und alle fahren nur nach Trainingsplan, aber so dieses Wilde fehlt ein bisschen. Und das wird da ausgelebt und deswegen, ja, es zuckt in mir, wenn ich das Ortsschild sehe, dann will ich losfahren. Auch wenn ich in dem Umfeld meistens nicht der Erste bin.
Aber ich bin auch immer so ein bisschen enttäuscht, wenn ich so auf das Ortsschild zufahre und gucke immer so und es fängt halt keiner an. So, ne? Also dann, und ich merke so, ja, okay, dann fällt der Sprint heute leider aus.
Komm
Schade,
nach München.
aber da passiert das nicht, ne?
Absolut. Also wir haben wirklich, wie gesagt, mit Wednesday Worlds haben wir da irgendwie, nicht wir, hat Felix irgendwie was Spannendes geschaffen, wo man genau das machen kann und wo das Kultur ist und wo das nicht schlecht ist, sondern wo alle danach grinsen. Selbst wenn du als Letzter da ankommst und komplett wegplatzt, so weil es am Rewe in Deißenhofen danach ein Bier gibt.
Dieses Competition-Gehen, das verliert man ja nicht. Ich meine, Jerry Graves hat mir mal irgendwie nachgesagt, wenn der vormittags Weltmeister wird und nachmittags Jenga verliert, ist der Tag für ihn gelaufen.
Ja.
So, ja. Wie ist es bei dir? Also, wie hat sich dieses Competition-Game auch in deinem Beruf oder wie zeigt sich das auch in deinem Beruf?
Ich merke es natürlich, wenn es um Ideen gibt. Und auch da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Ich bin mittlerweile bei EWOC, was heißt mittlerweile seit 7 Jahren mittlerweile. Und ich bin 2009 mit einer EWOC-Tasche nach Australien gereist, was einer meiner ersten Kontaktpunkte zu dieser Brand war. Und 2018 bin ich dann hierher gekommen. Mittlerweile darf ich das Marketing verantworten und wir diskutieren da natürlich viel. Wir diskutieren über Events, wo gehen wir hin? Wir diskutieren darüber, mit welchem Bildmaterial gehen wir raus? Wie sieht ein Key-Visual aus? Und wenn auf einem Bild die Pedalhaltung von einer Fahrerin oder einem Fahrer nicht stimmt, dann kann ich dieses Bild nicht nehmen, weil mir Authentizität dieser Sport unfassbar wichtig ist. Und ich glaube schon, dass das für meine Kollegen manchmal anstrengend ist, aber das ist dann halt mein Competition Game. Das muss ich hier leider Gottes dann auch ein bisschen ausleben.
Ja. Du warst ja nicht nur in Australien, sondern du hast ja auch sonst einfach sehr, sehr viel von der Welt gesehen, oder? Du machst auch Fahrtechnikkurse und bist auch mit den Rasenmähern immer irgendwie viel unterwegs gewesen. Was bedeutet Reisen für dich?
Es gibt so verschiedene Sachen. Also Punkt 1, Reisen schafft Dankbarkeit. So jeder, der mal außerhalb Deutschlands war, Europas war, wird mir da wahrscheinlich zustimmen, in was für einer schönen Umgebung wir hier leben. So, ich meine, München ist eh so ein bisschen surreal, weil das einfach irgendwie so eine Glitzerstadt ist. Aber trotzdem, wenn man einfach mal aus Deutschland rausgeht, wenn man mal in Richtung Osteuropa geht, unfassbar schöne Länder. Wenn man mal Richtung Westen geht, wenn man mal nach Südamerika geht, das ist einfach eine ganz andere Welt. Und wenn man sich dann überlegt, mit welchen Themen wir uns hier rumschlagen, worüber wir hier manchmal diskutieren und man dann aus diesen Ländern wieder zurückkommt, ich glaube, dann kann man einfach grinsend wieder in dieses Büro gehen und sagen, Mensch, lass uns doch heute mal über Produktnamen diskutieren oder über Key-Visuals oder über eine Marge von einem Produkt. Das sind alles sehr angenehme Probleme, die wir da haben, weil wir nicht Angst haben müssen, dass der nächste Regen unser Haus wegspült, weil wir nicht Angst haben müssen, dass unser Trinkwasser nicht sauber ist, weil wir nicht Angst haben müssen, was auch immer. Also das ist das, was ich einfach, glaube ich, am meisten gelernt habe, ist diese Dankbarkeit. Dann lernt man natürlich ganz viel über Kulinarik, über Essen. Da wird man auch manchmal geekelt, sicher. So. Aber auch das ist was super schön ist, weil halt nicht alles nur Pommes und Burger sind, sondern es gibt da auch noch was anderes. In Bayern gibt es zum Beispiel Weißwurst.
Ja. Das stimmt, ja. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, man hat das Land erst so richtig entdeckt, wenn man auch so ein bisschen die Küche des Landes für sich entdeckt hat oder wenn man da auf alle Fälle mal was probiert hat. Ich habe immer das Gefühl, eine Reise ist erst dann gut, wenn du irgendwie bei einem Local mit am Abendessentisch gelandet bist. Und das passiert tatsächlich erstaunlich oft, um ehrlich zu sein.
Absolut. Und ich würde das gerne erweitern um Schwierigkeiten. Also eine Reise ist dann gut, wenn dir irgendwas Blödes passiert.
Ja.
Weiß ich nicht. Du hast einen Platten, du hast irgendwas irgendwo ganz am Arsch der Welt und plötzlich helfen dir Leute und du sitzt plötzlich auf einem Anhänger von einem Schafbauer in Peru und kommst in die nächste Stadt, um deinen Reifen wieder zu flicken oder sowas. Also solche Situationen ist Gold.
Und das passiert tatsächlich auch erstaunlich oft, muss man sagen. Also, es ist, ich weiß nicht, wie oft wir schon irgendwie, ja, man uns schon irgendwie helfen musste, weil wir irgendwo, ja, gesteckt haben oder Platten oder sonst irgendwas. Was würdest du sagen, was war so bis jetzt deine beste Reise oder die, wo du am meisten dran denkst noch oder die, wo du am meisten mitgenommen hast?
Da gibt es so unterschiedliche Destinationen. Peru war unfassbar imposant von der Höhe. Das war der höchste Punkt, auf dem ich jemals war. Wir waren auf 5100 Metern, wo du auch mal merkst, so was Höhe mit dir macht
Ja.
und wie entspannt die Locals damit umgehen. So, du bist da völlig am Fighten und links neben dir läuft jemand irgendwie in Sandalen rum und du denkst dir so, ha, was passiert denn hier? Ich habe mich doch ein Stück weit vorbereitet. Ich war irgendwie auch in der Höhe davor, damit ich irgendwie das hier alles gut abkann. Und so, das war Wahnsinn. Von der Vegetation finde ich immer wieder Madeira total spannend.
Ja.
Nicht umsonst sagt man, dass es das Hawaii Europas ist. Und es ist einfach eine so schöne Insel, die so viel verschiedene Vegetation hat. Von den Kontrasten fand ich Mexiko, wo ich letzten Oktober war, Wahnsinn, wo du wirklich auch in den Großstädten diese gepanzerten SWAT-Jeeps siehst, wo jemand hinten mit einem Maschinengewehr draufsteht auf so einem Pickup. Das sind Sachen, die können wir uns in Deutschland, in Europa gar nicht vorstellen. Und es gehört da aber dazu. Und im ersten Moment fühle ich mich da dann als Europäer so echt so ein bisschen unwohl und unsicher. Und du lernst aber damit umzugehen. Und die Leute sind damit tierisch entspannt. Und man wird auch einfach wacher. Man hört auf seine Instinkte und Gefühle. Man schaut, wenn man durch eine dunkle Straße abends geht, schaut man viel genauer hin und man schlurft nicht nur so gelangweilt über den Stachus in München, wie man das jeden Abend tut, weil passiert
Ja,
ja eh nichts ungefähr.
stimmt. Außer dass einem der Rucksack geklaut wird oder sowas, passiert in München eigentlich nichts.
Gut, das war meine eigene Schuld. Ich habe den unbeaufsichtigt stehen lassen im Bahnhofsviertel. Aber schön, dass du das noch erwähnt hast.
Du, gerne, immer.
Ja. Ungünstig.
Aber sag mal, jetzt, du bist sehr, sehr viel gereist und hast da deine Erfahrung gemacht. Jetzt arbeitest du für eine Company, die sehr, sehr viel Reisegepäck macht.
Ja.
Inwieweit kannst du deine Erfahrung damit einbringen und wie weit ist es auch wichtig für dich, diese Erfahrung gemacht zu haben?
Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man weiß, was wirklich essentiell ist, wenn man so reist und wie bewegt man sein Gepäck. Also, du kannst ja reisen und reisen. So, und sobald du dann beginnst, Equipment mitzunehmen. Und da ist es egal, ob wir von einer Kamera, von einem großen Kamera-Equipment sprechen oder ob wir von einem Mountainbike sprechen oder von Skiern und Snowboards, wenn du nach British Columbia zum Tiefschnee fahren gehst. So, dann bist du ja limitiert. Du hast zwei Hände. So, und du hast ja wahrscheinlich nicht jemanden, der dir dein ganzes Gepäck trägt. Das heißt, du hast irgendwie einen Rucksack, den du als Handgepäck mitnimmst. Du hast irgendwie einen Koffer, wo dein ganzes, deine Klamotten etc. drin sind, und du hast irgendwie ein Gepäckstück, wo dein Sportgepäck drin ist. Ich habe das jetzt neulich bei uns intern das Evoque Triple getauft, weil ich gesagt habe, so, okay, man hat drei Produkte, nämlich einen Rucksack und zwei Koffer. Einmal ist da ein Fahrrad drin, einmal ist da irgendwie so das Personal Gear drin, und damit bist du unterwegs. Und dann merkst du natürlich schnell, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wo hast du deinen Reisepass? Was musst du beim Sperrgepäck beachten, wenn du da irgendwie Sachen in dem Koffer mit drin hast, die gescannt werden müssen? Wie schnell kommst du da dran und wie schnell kriegst du das Zeug da raus? Wo muss ein Namenstag dran? Weil mittlerweile haben wir wirklich viele Bikebags da draußen. Und wenn du auf Mallorca ankommst, dann solltest du auch wissen, welches Bikebag du dann mitnimmst, nicht, dass du das falsche Rennrad dabei hast.
Das ist tatsächlich jetzt ohne Scheiß, das ist uns gerade jetzt letzten Monat passiert. Mein Kollege hat mein Rad vom Sperrgepäckschalter abgeholt und war schon auf dem Weg nach draußen, als sie einer hinterhergelaufen und meinte so, das ist meins. Also ja, genau.
Also das können wir sicher mit Stolz sagen. So, diese Bikebags, da sind wir Weltmarktführer. Das sind wir einfach. Da hat unser Gründer und unser technischer Geschäftsführer Holger Feist damals eine unfassbare Vision gehabt. Mit so ein paar alten Haudegen hat er das Ganze dann ans Laufen gebracht. Da war der Rainer Gerster irgendwie involviert. Da war dann auch Bike Action damals involviert, die dann unter anderem die erste Order gemacht haben. Und dieses Bikebag ist für uns ein sehr besonderes, geschichtsträchtiges und auch erfolgreiches Produkt.
Das ist wahrscheinlich so das Produkt, was man vielleicht von Evoque am meisten gesehen hat oder wofür Evoque in vielen Augen steht. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Produkte. Aber alle sind so ein bisschen speziell. Also alle sind nur wenig vergleichbar mit dem Rest auf dem Markt. Woran liegt das? Also was macht Evoque so besonders?
Also, in unserer DNA steckt neben dem Thema Reisen schon auch das Thema Protection. Wir waren die erste Firma, die so einen Protektor-Rucksack gebaut hat. Das ist mittlerweile gang und gäbe im Mountainbike-Bereich. Aber wir haben uns da in den letzten Jahren auch die Frage gestellt, wofür stehen wir? Und wir haben dann einen Claim geschaffen, der da heißt, Protect the things you love. Und das gilt für alles. Also so, das gilt für das Fahrrad, was du da in diesen Koffer steckst. Das willst du ja schützen, während du auf deiner Reise bist. Das gilt übrigens auch für die Kamera, die du in deinen Rucksack steckst. Das gilt auch für deine Klamotten, die du mitnimmst. Und es gilt aber auch für deine Umwelt. Das heißt, wir sorgen auch dafür, dass irgendwie die Materialien, die wir da verbauen, die Arbeitsbedingungen in unseren Factories, dass die so sind, dass wir da vollumfänglich dahinter stehen können. Und das Wichtigste ist immer, dass wir nach dem Use Case gehen. Das heißt, wenn wir so einen Mountainbike-Rucksack neu entwickeln, dann muss man den auch mit nassen, dreckigen Handschuhen bedienen können. So, du kannst den perfekten Rucksack haben, aber du musst den halt auch bedienen können. Und ganz oft hast du so super schicke Sachen, die ja schon fast in Richtung Fashion gehen, wo dann die Funktion ein bisschen drunter leidet, und bei uns steht diese Funktion immer an allererster Stelle und auch die Haltbarkeit. Das merken wir zum Beispiel in unserem Repair Service. Da kriegen wir manchmal Rucksäcke eingeschickt, die stammen aus dem Jahr 2012. Und dann ist da der Zipper mal ein bisschen kaputt. Und wir so, okay, klar, den Zipper tauschen wir jetzt aus. Manchmal kann man den Inhalt vom Paket riechen, bevor man das Paket öffnet.
Sehr schön. Ja, das sind die, die man dann am liebsten anruft.
Genau.
Im Mountainbike-Bereich macht dir wahrscheinlich keiner was vor. Also da bist du so viel selber gereist, da weißt du, worauf es ankommt. Aber was sind denn so die Use Cases, beziehungsweise die Bedürfnisse von anderen Sportarten, die ihr betreut, wo du gedacht hast, ja klar, bin ich gar nicht drauf gekommen. Aber der Athlet, der Customer, der, weiß ich nicht, hat uns jetzt gesagt, ey, mach doch mal das. Und ja klar, natürlich, aber man ist selber nicht drauf gekommen.
Da haben wir verschiedenste. Also wir kriegen da wirklich viel Kundenfeedback, so an unsere ganz normale Info-Ad-Adresse. Wir haben natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unfassbar wichtiges Feedback reingeben. Also wir haben hier eine gelernte Handschuhmacherin sitzen. Wir haben jemanden, der aus der Mode kommt. Wir haben einen Schreiner hier dabei. Und wir decken auch ganz viele Sportarten ab. Also auch wenn es um das Thema Bikepacking geht, da bin ich überhaupt nicht im Thema. Und wir diskutieren aber drüber und schauen uns an, wie gehen Reißverschlüsse auf und zu, wo könnte Wasser reinkommen und wo nicht. Wir haben jetzt in den letzten Jahren auch immer eine Handyhülle gebaut. Und da waren wir natürlich immer hinter den Smartphone-Herstellern. Das heißt, immer wenn wieder eine neue Displaygröße gekommen ist, haben wir gesagt, oh Mensch, jetzt haben wir gerade das letzte rausgebracht, jetzt ist es wieder veraltet und so weiter und so fort. Das war dann irgendwie eine gewisse Schwierigkeit. Und wir gehen diese Themen jetzt aber anders an. Wie genau, das werdet ihr auf der Eurobike sehen. Aber da ist natürlich schon so ein Impact auch. Wie machen andere Leute das? Wie gehen Fashion Brands mit dem Thema Travel um? Wie gehen auch super spannend, wie gehen Waffentransportkoffer mit dem Thema Traveling um? Also was ist da wichtig, damit, wenn du als Sportschütze irgendwie mit einer Pistole reist, wie muss das Case aufgebaut sein, damit der Zoll da durch die Sicherheitskontrolle kommt? Weil das gleiche Problem haben wir mit unseren Bikebags zum Teil auch, und dann lernst du wieder, was der Zoll braucht. Wir sind natürlich auch mit den Flug-Airlines in Kontakt. Wir sind mit der IATA im Kontakt, die die Regeln für das Gepäck zur Mitnahme im Flugzeug regeln. Also dass wir dort irgendwie immer am Zahn der Zeit sind. Das Spannendste dabei ist natürlich die Mitnahme von einem E-Bike im Flugzeug. Da müssen wir noch schauen, was die Zeit bringt.
Ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ne? Aber kannst du dich so an das Letzte erinnern, wo du wirklich gesagt hast, ja, okay, hatten wir bis jetzt noch nicht, finde ich mega spannend. Das geht jetzt irgendwie in Serie. Oder Holger hat irgendwie gesagt, hier, das haben wir verändert, zeigt's dir, und du sagst, ja klar, natürlich, klar braucht man das, hatte ich bis jetzt noch nicht am Schirm.
Ja, voll. Also wir haben einfach komplette Rückenteile komplett neu gedacht, weil sie jetzt 3D gedruckt werden. Da sind wir dann auch relativ eng im Austausch mit Adidas und dem Produzenten von dieser 3D-Drucksohle gewesen. Und das wird sicher in der Zukunft in unsere Produkte einfließen. Auch einfach, weil es deutlich einfacher wird. Du hast nicht mehr einen Layer, den du in einen Rucksack einbaust und baust ein ganzes Rückensystem, sondern du kannst diese Pads bauen. Und diese Pads sind ein bisschen wie ein Stoßdämpfer oder eine Federgabel. Je weiter du die eindrückst, desto mehr Progression kriegen die. Also das, was du quasi mit einer Druckstufe einstellst, das kannst du quasi mit einem 3D gedruckten Pad auch machen, dass du sagst, am Anfang sind die super plushy. Ansprechverhalten kennen wir von der Federgabel. Dann hast du einen Support, dass du nicht wegtauchst wie in einem Anlieger. Und ganz hinten raus, wenn da mal wirklich auch ein Schlag kommt, weil du einen Drop runterspringst, dann wird das richtig progressiv, so wie ein Durchschlagschutz. Und das sind Sachen, die sind da jetzt ganz neu reingekommen, und das wird den Rucksack und auch den Travel-Markt verändern.
Okay. Krass. Ja, man, das sind halt echt immer so Details, die natürlich jetzt für euch nicht Details sind, weil es ja schon ein relativ großes Ding sind, ne? Und ihr lange, lange, lange dran rumgebaut habt. Aber trotzdem, es sind halt immer so Sachen, die wir jetzt so als Kunden oder so gar nicht so am Schirm haben, wie viel Arbeit wirklich in diese kleinen Details geht, ne? Und ich glaube, das ist, was es halt am Ende wirklich ausmacht.
Absolut. Die Details sind es und das wissen wir von Fahrrädern, das wissen wir von Reifen, das wissen wir von Laufrädern, das wissen wir von Schaltungen, Bremsen. Da kann man jetzt bis ins Kleinste gehen und das ist das, warum wir ja alle diese Passion für den Sport haben. Das, was wir daran lieben. So klar lieben wir das Radfahren an sich, aber so, wir sind schon auch alle Giernerds. Das müssen wir uns am Ende schon auch ein Stück weit eingestehen.
Definitiv. Ja. So, jetzt ist das Thema Snowboard-Ski ist irgendwie klar. Bike ist irgendwie klar. Aber jetzt habt ihr eine neue Gruppe oder die ist ja so langsam irgendwie dazugekommen. Das ganze Thema Lifestyle und Urban. Was hat das nochmal für euch verändert?
Das ist etwas, wo wir einfach sagen, da sind wir sehr nah an einem Kunden. Also die Kunden, die sehr sportlich unterwegs sind, haben auch irgendwie einen gewissen Lifestyle und sind nicht nur draußen im Wald und spielen im Dreck, sondern die sind auch in den Städten unterwegs. Und das ist unfassbar spannend, diese Leute auch abzuholen.
Und was glaubst du, was sind da die größten Needs bei den Leuten?
Auch funktional, also Funktionalität, aber schon auch Style.
Okay.
Das ist schon einfach ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Das merkt man auch so, wenn man mal so ein bisschen guckt, wie sich auch diese Branche verändert hat. So, wir hatten immer irgendwie viele, ja, Style war nicht die Kernkompetenz der Radbranche. Und da muss man schon auch dazu sagen, das Roadbike-Thema hat das Ganze dann schon sehr stark irgendwie nach vorne gebracht. Und da in den Großstädten ist es mittlerweile schon einfach beeindruckend zu sehen, dass das ein Fashion-Statement ist. Und das Thema Sport ganz grundsätzlich hat einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Es ist fast sogar ein Statussymbol, würde ich sagen, dass man sagt, ich bin fit, ich bewege mich draußen. Das Fahrrad ist schon auch eine Art und Weise, diesen Lifestyle auszudrücken. Das sieht man. Oh, der fährt mit einem S-Works rum. Oh, der fährt mit einem Pinarello rum. Oder, oh, der hat einen Santa Cruz. Oder wow, der hat irgendwie eine neue Access-Gruppe. Und wir haben hier einen Ghost und wir haben hier einen Scott. Wie auch immer. Damit verkörperst du was. Und das ist etwas, das kennen wir aus dem Skaten. So, das war auch früher so etwas. Damit hast du etwas dargestellt, damit hast du einen Lifestyle, eine Einstellung zum Leben etc. irgendwie dargestellt. Und das passiert jetzt gerade auch. Das passiert in dem Roadmarkt. Und man muss ja auch dazu sagen, so tief wie wir steckt nicht jeder Kunde da drin. Das heißt, wir haben auch ganz viele Leute, die nicht in der Fahrradbranche arbeiten, die nicht irgendwie so ganz tief verwoben sind und einfach trotzdem diesen Lifestyle leben können. Und das, ja, ist ein spannender Aspekt, wo wir die Leute abholen können, weil sie eben, sage ich jetzt einfach mal, in der Unternehmensberatung arbeiten und trotzdem gerne Rennrad fahren. Die fahren nicht Rennen, die wollen auch nicht gegeneinander sprinten, sondern die wollen draußen sein und diesen Sport einfach erleben. Aber sie sind genauso Frequent Traveler, weil sie zu ihrem nächsten Consulting-Termin nach Berlin müssen. So, ja. Das kann auch sein. Und hier haben wir definitiv eine große Zielgruppe, weil die Leute, die in diesen Jobs stecken, natürlich auch Sport machen wollen. Und nicht jeder boxt, macht Yoga oder ist im Hot Pilates, sondern es gibt da auch viele Radfahrende.
Ja. Zum Schluss jetzt noch zwei Fragen und dann entlasse ich dich auch. Was ist denn dein Lieblingsprodukt von Evoque?
Mein Lieblingsprodukt von Evoque kommt erst auf den Markt. Das ist ein neues Mountainbike-Bag. Da haben wir relativ lange getüftelt, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Auch dazu mehr auf der Eurobike. Aber ich kann jetzt schon sagen, es ist deutlich leichter zu handeln als unser bisheriges Bikebag. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt und damit bin ich unfassbar gern unterwegs. Ich muss aber auch sagen, ich finde unseren Trailbuilder unfassbar geil, wenn ich da eine Motorsäge hinten reinstecken kann und Trails pflegen kann. Das ist schon gut.
Ja. Und was ist das Produkt, was du gerne hättest und was es noch nicht gibt?
Oh, da gibt es viele. Wir haben ja immer irgendwie so ganz spezielle Ideen, was man da machen könnte. Ich hätte gern noch so einen Rucksack, der quasi funktioniert wie ein Koffer, wo du auch ein Fach hast für dreckige Schuhe und wo du trotzdem auch ein Laptopfach hast, wo du quasi eine sehr dreckige Welt und eine sehr saubere Welt gemeinsam transportieren kannst, ohne dass es sich gegenseitig irgendwie ansifft. Weil das ist ja schon etwas, wer viel Mountainbike fährt, kennt das, dann bist du dreckig und du musst irgendwie aber trotzdem dein Laptop ja dabei haben. Und wenn dann aber mal so Sand zwischen Display und Tastatur ist, das ist irgendwie ungut.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hey, Wolfi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und so ein bisschen ja, zu erfahren, wie so deine Sicht auf das ganze Mountainbiken und das ganze Reisen ist. Ich hoffe, wir schaffen es demnächst mal irgendwann zusammen. Entweder aufs Rad oder so, oder sogar zum Reisen. Aber jetzt entlasse ich dich erstmal wieder in die Woche. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, Tobi, für die Zeit. Danke für die spannenden Fragen und diese schöne Zeitreise. Und ich freue mich, wenn wir mal wieder Rad fahren oder miteinander reisen.
Genau. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.